Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin. Heute in einem etwas anderen Format, in größerer Runde. Mein Name ist Jan Zeckel, ich bin Podcast-Host und Gastgeber und wir wollen heute einen Ausblick auf das Jahr 2026 wagen. Dieses Jahr ist jetzt gut 3 Wochen alt. Wenn man auf so die gesamte Nachrichtenlage schaut, ist in diesen 3 Wochen schon mehr passiert als in manchen Jahren komplett. Und das gilt auch tatsächlich ja für die gesundheitspolitischen Diskussionen. Also auf den Neujahrsempfängen der Verbände und Verbandsgruppen wird schon fleißig diskutiert, denn aus dem BMG liegen konkrete Reformvorschläge auf dem Tisch. Und wir wollen heute einen Blick drauf werfen, drüber diskutieren, das einordnen, auch unseren Blick darauf geben. Und da habe ich mir auch wirklich echte Experten aus der Praxis eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Luisa. Luisa Wasilewski, bist Unternehmerin, Beraterin, also bewegst dich ja zwischen den Welten, kennst Startup, Krankenhaus, Verband, bist im Vorstand des Arbeitskreises E-Health von Bitkom, jetzt auch frisch im Programmvorsitz von der DEMEA. Also von daher, ich glaube, da können wir, also sind wir sehr gespannt, auch auf deine Einordnung der Themen. Dann herzlich willkommen auch lieber Stefan Spieren. Du bist Hausarzt, aber nicht nur Unternehmer als Arzt, sondern bist auch im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung als Unternehmer unterwegs, hast unter anderem das digitale Facharzt- und Gesundheitszentrum gegründet. Darüber hatten wir auch schon eine separate Folge gemacht, also die ohne Arztpraxis. Also sehr, sehr spannend, auch die Erfahrung von dir dort heute zu hören. Und dann mit dabei auch dir herzlich willkommen, lieber Timo Frank. Von der Gematik, dort jetzt in der neuen Stabsstelle Versorgung tätig. Du warst vorher auch in verschiedenen Digital Health Unternehmen aktiv, hast digitale Lösungen aufgebaut, mitentwickelt und bist auch Gründer von Hashtag Gesundheit, vor allen Dingen für Young Professionals im Gesundheitswesen engagiert. Also, wie ich persönlich finde, eine sehr spannende Runde und auch ja, herzlich willkommen an alle, die heute live zuschauen über LinkedIn oder über YouTube. Stellt gern eure Fragen und Themen, die euch interessieren, in die Kommentare. Also wir werden untereinander jetzt anfangen, in die Diskussion gehen, aber wollen natürlich auch wissen, was treibt euch um, was sind die Themen, die für euch wichtig sind, wo wollt ihr vielleicht auch von den Expertinnen eine entsprechende Einordnung haben. Wir haben nur heute eine knappe Stunde, also wir werden natürlich nicht schaffen, wirklich richtig in die Tiefe zu gehen. Aber wollen einen Überblick geben über das, was aus unserer Sicht die relevanten Themen und Trends für das Jahr 2026 sind. Und ich würde sagen, it's crunch time, ja, würde man im Sport sagen. Also es knackt und knirscht an allen Enden. Wir haben eins der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ne? Also ich glaube, 25, wenn wir knapp 500 Milliarden Euro für Gesundheitsversorgung in Deutschland ausgeben. Also jeden Tag mehr als 1,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig, wenn man auf Output schaut, sind wir eins der OECD-Länder mit der niedrigsten Lebenserwartung. Also Ausgaben und Output stehen nicht in einem richtigen Verhältnis. Und wir haben einfach ein massives demografisches Problem. 40% der Hausärzte sind über 60, ne? Und da freue ich mich auch zu diskutieren, wie sinnvoll ist dann die Einführung eines Primärarztsystems, wenn gefühlt 50% derjenigen in den nächsten 5 Jahren nicht mehr in der Versorgung tätig sind. Also das sind so ganz persönliche Gedanken, die ich habe, die ich freue, wenn wir die gemeinsam miteinander diskutieren. Und aber lasst uns vielleicht mal reinstarten in die Themen. Die Krankenhausreform soll angepasst werden. Neue Digitalgesetze sind angekündigt. Es soll eine GKV-Finanzreform geben. Eine Apotheken- und Arzneimittelreform. Pflegereform. Die Reform der Notfallversorgung soll kommen. Und wie gesagt, Primärversorgung versus Primärarztsystem. Und das ist nur ein Auszug. Persönlich fühle ich mich überfordert gerade mit der Vielzahl der Vorhaben, die angeschoben werden sollen. Luisa, du hast ja auch einen sehr guten Einblick. Also wie geht's dir dabei? Wie guckst du auf 2026?
Ja, also du sprichst mir direkt aus dem Herzen, wenn du das direkt schon mal so rekapitulierst. Ich schaue in der Tat mit gemischten Gefühlen auf 2026, weil und ein bisschen nervös sogar. Ich glaube, ich habe noch nie in meiner Karriere nervös auf ein Jahr geguckt, in dem Sinne. Aber ich glaube, die Probleme, die wir lösen müssen, die sind so tiefgreifend und so massiv, dass wir eigentlich alle, glaube ich, kollektiv uns ein bisschen überfordert fühlen und sicherlich auch der Regierungsapparat. Und was mich aber auch ein bisschen nervös macht, ist, diese ganzen vielen Gesetze, die du gerade schon mal so aufgelistet hast, da drin verstecken sich teilweise auch gut getarnt massive Veränderungen für gewisse Stakeholder. Und ich glaube, der Markt, der rafft das einfach nicht. Ja, der Markt, der blickt gar nicht mehr durch, ist vielleicht auch ein bisschen Verwirrungstaktik von BMG. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Und das macht mich ein bisschen nervös, weil wenn der Markt nicht mehr durchblickt, dann können halt auch Sachen passieren, die dann wirklich schwer reinliegen. Und gleichzeitig, hinsichtlich gemischter Gefühle, starten wir das erste Jahr mit EPA, mit E-Rezept, großflächig TI implementiert. Also die Ausgangsbasis war noch nie besser, wenn man über digitale Infrastruktur redet, als wie diesen Januar. Und deswegen bin ich auch total excited, weil ich sage, gut, das FDZ kommt, EHDS kommt nächstes Jahr. Und da kann auch echt viel passieren mit digitalen Geschäftsmodellen und auch natürlich weiterhin alle Vorarbeit für KI zu machen, die ja recht langsam bei uns losgelaufen ist, aber sie ist losgelaufen. Es ist auch nicht so, dass wir gar keine KI-Use-Cases sehen. Also es gibt wirklich so, es gibt ein bisschen Nervosität auf der Regierungsseite und Hoffnung auf der digitalen Infrastrukturseite.
Und gleichzeitig natürlich sehr, sehr viele Interessensgruppen, die da mitwirken, gerade im Rahmen der Selbstverwaltung natürlich. Da springen wir vielleicht mal rüber, ne? Sozusagen auf den anderen Teil des Tisches hier, Timo, aus Sicht der Gematik. Also ihr wollt ja das Thema Versorgung stärker ins Zentrum rücken, also dann auch Vorgaben seitens der Gematik stärker an den Notwendigkeiten der Versorgung ausrichten. Da ist diese Stabsstelle gegründet worden, wo du jetzt auch Teil bist. Also aus der Gematik-Perspektive, was sind da die Schwerpunkte für 26 und wie ordnet ihr das gerade auch ein, was dort aus dem BMG kommt, ja auch unmittelbar als Auftrag teilweise an euch?
Ja, erstmal, bevor ich die Gematik-Perspektive einnehme, ganz persönlich, es ist, glaube ich, nichts Neues, dass wir zu Beginn einer Legislaturperiode, gefühlt sind wir immer noch am Beginn, obwohl es letztes Jahr schon losging, immer neue Reformen wieder angestoßen werden, die aber dieselben Themen betreffen. Also Finanzen, die stabilisiert werden müssen, Arzt-Patienten-Kontakte, die zu hoch sind, wenn man sich die OECD-Zahlen anguckt. Es sind irgendwie nie neue Themen. Wir versuchen nur immer einen anderen Ansatz zu finden und sowas wie eine Praxis- oder Kontaktgebühr, die es vor 15 Jahren gab, die jetzt wieder diskutiert wird. Also man bekommt ja oft, ganz oft, das Gefühl eines Déjà-vus. Und ich finde, deswegen muss es uns gar nicht so überfordern, diesen Selbstverwaltungsapparat, den wir uns geschaffen haben, den wird es zumindest jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeben. Und der ist damit beauftragt, und das sind ja auch die Gesellschafter der Gematik, zum Beispiel das Primärversorgungssystem einzuführen, zu begleiten. Und unter anderem hängt da die Gematik auch mit drin. Und wenn du sagst, ja, es gibt da noch Aufträge an die Gematik, das stimmt. Und die werden in Zukunft, wurden aber auch schon in der Vergangenheit, stärker an der Versorgung ausgerichtet. Also die Stabsstelle Versorgung war mehr so ein Schritt, der vollkommen logisch war, weil wir in den letzten anderthalb, zwei, fast schon drei Jahren seit der ersten Einführung des E-Rezepts und den ersten Learnings stärker an der Versorgung ausgerichtet waren. Und das spiegelt sich jetzt mehr und mehr in der Aufbauorganisation, also unserer internen Organisation wieder, was es hilfreicher macht, nicht nur für uns, sondern halt auch für die ganze gesamte Versorgung, weil so wird dann ein Primärversorgungssystem möglicherweise auch schneller digital sichtbar und überfordert nicht die hausärztliche Versorgung, wenn ich jetzt auf Stefan gucke, der dann vielleicht noch mehr Patientinnen und Patienten bekommt, als er jetzt schon hat, die aber digitaler einsteuern kann in die fachärztliche Versorgung. Also ich sehe da relativ positiv auf speziell das Thema Primärversorgung, weil ich glaube, dass es uns allen hilft und nicht nur den Stakeholdern, also und den Ärzten, sondern vor allem Patienten, die das erstmals Einschränkungen erleben werden, weil Facharzttermine nicht mehr frei zugänglich sein werden, aber dadurch eine bessere Koordination erfahren.
Mhm. Da sind ja jetzt Themen wie rund um Termingarantie werden ja diskutiert, ne? Also wir sind ja dann immer auch in der Diskussion relativ schnell dabei, sehr, sehr konkrete, also aus Einzelaspekte sehr konkret vorzuschlagen, aber einen Großteil offen zu lassen. Man ist ja auch Teil der politischen Folklore, da die einzelnen Positionen deutlich zu machen. Persönlich, ich finde, man sieht das sehr deutlich, während natürlich die arztnahen Organisationen sprechen von einem Primärarztsystem. Aus dem BMG ist der Begriff Primärversorgungssystem etabliert. Also ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, wo wir dort jetzt auch im Rahmen der Reformen, wo die Verhandlungslinien auch entsprechend langlaufen. Ne? Aber Stefan, du bist Hausarzt in der Region Olpe, hast deine Praxis konsequent digital aufgestellt, also Telefonassistent, KI-basierter Telefonassistent, Videosprechstunde, Online-Terminbuchung, das ist alles für dich seit Jahren etabliert und funktioniert. Wie guckst du da gerade drauf als Hausarzt, quasi als einer, der dann ja damit arbeiten muss, was entschieden wird?
Ich muss nicht arbeiten, ich arbeite total gern damit und ich glaube, ich sehe es auch eher positiv, wenn ich jetzt hier in Richtung Zukunft 2026 oder medizinische Versorgung gucke, denn aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar keine bessere Zeit, jetzt in der Gesundheitsversorgung tätig zu sein als jetzt. Das sage ich auch immer wieder, das werde ich auch nicht, werde ich auch nicht müde. Die Problematik ist ja eigentlich, dass die Veränderungen, sage ich mal, so schwierig sind an der Medizin, weil wir einfach gewachsene Rollen und, ich sag mal, Erwartungen seines der Patientinnen und Patienten, aber auch Machtverhältnisse. Und das ist eigentlich das Problem, was uns daran hindert, uns zu verändern und in eine Richtung zu gehen, die jetzt einfach Zukunft ist. Und wir machen das konsequent seit über 10 Jahren mittlerweile. Das hat viel mit Veränderung bei mir selbst zu tun, also bei mir als Arzt, bei meinem Denken als Arzt. Das hat aber auch viel damit zu tun, wie ich mit meinem Team umgehe. Es hat aber auch viel damit zu tun, wie ich mit meinen Patientinnen und Patienten umgehe. Und nichts ist schwieriger als Veränderung. Und da muss jetzt einer mal klare Kante zeigen und sagen, es muss sich etwas verändern. Und das ist das, was ihr ja alle drei schon gesagt habt. Keiner sagt es ja so richtig, alle wissen, wir müssen es tun. Und da müssen wir jetzt mal hin. Das muss die Selbstverwaltung klar sagen und das muss logischerweise auch die Politik sagen. Und für die Politik ist es so schwierig, weil die Veränderung, die sie jetzt sagt, ist halt eben nicht so nach dem Motto Steuererleichterung etc. pp., sondern in der Medizin heißt es, und Timo, du hast es gerade gesagt, es wird sich dahingehend etwas verändern, dass man beispielsweise nicht mal sich überlegen kann, aber ich habe Rückenschmerzen und meinen Rückenschmerzen gehe ich heute zu einem Orthopäden A, morgen zum Rückenspezialist B und übermorgen zu dem nächsten auch schon wieder hin. Mach noch zwischendurch 2 oder 3 MRTs und überlege mir dann, ja, wer gefällt mir am besten mit der Aussage? Ja, also ich habe dafür studiert, dass ich weiß, was man tut bei einer bestimmten Erkrankung. Woher soll ein Patient wissen, wo er hin muss? Und wir müssen in diese Lenkungssache hinkommen, wo alle anderen Länder ja schon fast sind. Wir müssen Patienten erklären, dass die Lenkung nicht nur Einschränkung ist, sondern dass Lenkung vor allen Dingen bessere Qualität in der Versorgung ist. Und dann müssen wir gleichzeitig uns als Ärztinnen und Ärzte gefallen lassen, dass wir auch, ich sag's mal vorsichtig, kontrolliert werden in dem, was wir an medizinischer Leistung erbringen. Ja, ist ja die Geschichte mit erste Vorratepauschale, ne, jetzt werden wir kontrolliert, dass wir viel impfen. Nee, wir werden nicht kontrolliert, dass wir viel impfen, sondern wir werden im Prinzip, ich sag mal, uns wird gesagt, denk an deine Pflicht, über Impfungen aufzuklären und impf bitte. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Man kann alles negativ auslegen. Da sind wir Ärztinnen und Ärzte vielleicht sogar ganz gut drin, indem wir die gewachsenen Strukturen gerne beibehalten wollen. Aber wir müssen anfangen umzudenken, wenn wir das können, sehen wir, dass bessere Strukturen wachsen werden. Wir werden Patientinnen und Patienten besser an Fachärzte vermitteln können, die es brauchen. Und da müssen wir halt hinkommen.
Also an sich bin ich ein sehr starkes Plädoyer für eine stärkere Patientensteuerung. Damit sind aus meiner Sicht 2 zentrale Fragen. Ja, wer steuert denn eigentlich wohin? Und wie sorgen wir dafür, dass über so eine solche Steuerung keine Nadelöhre entstehen, weil dann doch zu viele Patienten, ich sag mal, in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Also ich glaube, das ist ja eine der ganz zentralen Fragen, weil damit verbunden ist natürlich auch, ja, where the money flows an der Stelle. Ja, Kassen wollen steuern, die KVen bauen eigene Versorgungsplattformen auf, die Hausärzte sagen, wir wollen auch eine eigene Versorgungsplattform aufbauen. Wir haben Industrieplayer, die entsprechende Angebote im Markt haben. Wir haben jetzt Retailer, die sagen, hey, wir wollen da irgendwie auch eine Rolle spielen, weil wir haben einen sehr guten Zugang zum Patienten, zum Kunden. Also wie ist da der euer Blick drauf? Also wirklich offene Frage in die Runde. Luisa, also da vielleicht magst du anfangen.
Ja, also vielleicht hat der eine oder andere von euch gesehen, dass ich Anfang der Woche einen Post gemacht habe, genau zum Thema Patientensteuerung und gezeigt habe, dass es eigentlich schon ganz gute Prozesse auch in Deutschland gibt, datenbasiert zu steuern. Und in meiner Reise war sogar der Fall, dass ich nicht zum Hausarzt geschickt wurde. Und das hat zu wirklich extremer Empörung geführt. Also ich habe Kommentare gesammelt, was für ein Hausarzt-Bashing ich betreiben würde und was für eine furchtbare Person ich im Prinzip bin, weil ich halt geschrieben habe, zum Glück wurde ich nicht zum Hausarzt geschickt, was nicht heißen soll, dass mein Hausarzt ein furchtbarer Hausarzt ist, sondern einfach, es hat mir halt stundenlanges Warten erspart, obwohl eigentlich schon klar war, dass ich halt zu einem Facharzt muss und das wurde gemeinsam mit mir anhand meiner Daten innerhalb der 116, 117 besprochen. Und in dem Falle für meine individuelle Reise war das super, weil es hat mir Zeit gespart, es hat Kosten gespart und mir wurde direkt geholfen. Und ich glaube, das fand ich total interessant, wie gleich so ein Hausarzt-Bashing da emotional reininterpretiert wurde. Hat auch wieder gezeigt, ne, Stefan, du bist ein super digitaler Arzt, der sich mit Veränderungen auseinandersetzt, der auch bereit ist, Sachen auszuprobieren, die vielleicht erstmal anstrengend sind. Und was ich aber total schade finde, ist, dass so unterm Strich die Hausärzte, und das sind natürlich nicht alle gleich, aber gefühlt die Wahrnehmung ist, dass die Hausärzte sich doch recht sperren. Und dann fragt man sich, und jetzt wollen wir aber alles über die Hausärzte routen. Schwierig. Also ich muss auch sagen, ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, die Einfallkanäle mehr breiter aufzustellen. Die 116117 hat bei mir super funktioniert. Toll, dass sie da ist. Aber auch da, irgendwann kann das nicht mehr irgendeine Hotline mit echten Menschen. Also irgendwann muss auch da eine KI irgendwie rein oder irgendeine Art von datenbasierten, regelbasierter Steuerung rein. Aber es ist noch total unklar, wer macht das. Ja, klar, die 116117 ist eine super Anlaufstelle. Aber könnte das auch ein anderes digitales Tool machen? Und wo wird dann übergeben an den Arzt? Wo wird übergeben an eine vielleicht von der KV gesteuerten Steuerung? Und das sind echt noch große, große Fragen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir das schaffen, mehr in einem Ökosystem zu denken und nicht alles jetzt über eine Telefonnummer und über einen sozusagen den Hausarztstand durchzupressen, weil das wird, glaube ich, relativ schnell in sich selbst implodieren.
Ich glaube auch gar nicht, dass das klingt natürlich immer so, ne? Und dann sind wir Hausärzte natürlich da und sagen, oh, wir haben eh schon zu wenig Zeit, das müssen wir noch mehr Zeit zum Sortieren, sagen wir schaffen. Dann kommen die Fachärzte an und sagen, wir kriegen dann keine Patienten mehr ab. Ich glaube, also, wenn ich das, was ich politisch mitbekomme, sehe, denkt so eigentlich kein Politiker, nur das macht natürlich tolle Schlagzeilen aus. Also natürlich muss es so sein, dass du als Frau mit einem Problem, was ich als Mann nicht haben kann, nicht bei einem Hausarzt landest, sondern in Anführungsstrichen bei einer Gynäkologin, um es mal als plastisches Beispiel zu nehmen. Das ist, glaube ich, aber jedem klar. Genauso wie jemand, der einen gebrochenen Arm hat, der landet auch nicht erst beim Hausarzt. Das sollte eigentlich jedem klar sein, aber das ist natürlich nicht so sexy, das in einer Schlagzeile zu bringen. Also stelle ich mich hin und schimpfe erstmal auf alles. Aber das können wir halt nun mal am besten. Und ich glaube, genauso wie du, die 116, 117 macht einen super Job. Wir haben das über die Videosprechstunden-Erfahrungen gesehen, die über die Weihnachtstage lief. Ne? Jan, da kannst du noch viel mehr zu sagen. Entscheidender Punkt ist erstmal, dass wir aufhören zu glauben, dass wir Patienten erklären müssen, wie es läuft. Ja, wir müssen denen zwar erklären, in welche Richtung es läuft, aber Patienten können gut entscheiden, können auch gute Entscheidungen treffen, wenn sie erklärt bekommen, warum gewisse Punkte so laufen. Ne? Das rufst du bei irgendeinem Roboter an, dem du deine Beschwerden schilderst. Also ich sehe auch gar keinen Menschen, der das als erstes macht. Der kann dich doch schon mal wegsortieren. Das klingt jetzt negativ. Aber wenn wir von 100 Anrufenden schon mal 50 in eine Richtung kriegen und meinetwegen von mir aus, wenn jetzt mal ganz provokativ in die Apothekenrichtung holt dir eine Creme für die trockene Haut, dann haben wir schon mal 50% der Patienten geholfen. Die anderen 50 müssen auch nicht alle zum Roboter. Von denen können da wieder ein Viertel über den Roboter laufen, der andere über den Menschen. Und wenn wir da in die Richtung denken, haben wir auch eigentlich kein Hassel mehr, dass irgendeiner zu viele Menschen und irgendeiner zu wenig mitkriegt. Das Blöde ist nur, jetzt sind meine Kolleginnen und Kollegen, Jan, du hast gesagt, einfach ein bisschen älter. Und wenn ich mal 62 bin, dann habe ich vielleicht auch nicht mehr diesen Antrieb, dass ich sage, ich mache alles, was nagelneu ist. Da spreche ich auch niemandem ab. Das möchte ich auch nicht für mich behaupten, dass ich das irgendwann noch tue. Ich glaube aber schon. Aber der entscheidende Punkt ist, die müssen wir auch mitnehmen. Und den müssen wir ein Angebot machen im Sinne von, ich sage jetzt mal bewusst, KBV oder Selbstverwaltung. Hier, ihr könnt euer Telefon über XY routen. Wir sortieren euch die Patienten hin und her und ihr kriegt nur noch die Patienten in eure Hausarztpraxen, die für euch Sinn machen. Und das ist genau, was du sagst, das ist der Ansatz. Wir brauchen eine Plattform, die ganz viel, einen großen Trichter hat, wo ganz viel reinkommt und unten eine gemeinsame Lösung.
Aber dann bleibt ja aber die zentrale Frage, wer diese Plattform betreibt, entscheidet ja darüber, wohin der Patient geht und wo dann am Ende natürlich auch dann entsprechend Geld verdient wird mit der Leistung, die am Patienten erbracht wird. So, und da haben wir jetzt ja sehr unterschiedliche Akteure, die einen Steuerungsanspruch für sich dann auch erheben. Das ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage, die da ja da oben drüber schwebt. Ne? Und ich glaube, das wird auch der kritischste Punkt in diesen Verhandlungen aus meiner Sicht werden, wer diese Steuerungshoheit hat. Ich glaube, über die Logik an sich besteht hier Konsens, was passieren muss. Da gab es jetzt auch ein paar interessante Beiträge. Ich würde hier mal ein paar mit einblenden, um auch unser Publikum mit einzubinden. Julia Gokel schreibt, du bist Juristin, Professorin, ne? Also wenn wir Primärversorgung stärken wollen, muss eigentlich die freie Arztwahl eingeschränkt werden. Ne? Interessanter Begleitkommentar, man macht nochmal ein ganz anderes Fass auf, aber glaube ich ein ganz guter Impuls auch für die weitere Diskussion. Sabrina VT schreibt, wie soll ein Primärarztsystem wirklich lenken? Viele Patienten haben keinen Hausarzt. Viele Hausärzte, die heute noch da sind, werden in den Ruhestand gehen. Praxen sind voll. Ist nicht digital vor ambulant der richtige Weg? Also Symptome abfragen im Sinne auch von Software. Du hast es Roboter genannt, Stefan. Und dann die Entscheidung zu machen, aber nicht immer zwingend als allererstes zum Hausarzt. Das ist zumindest jetzt mal meine Lesart hier. Auch sehr, sehr gut in Richtung Apotheke. Ne, wir setzen ja auch gerade Konzepte um für assistierte Telemedizin in der Apotheke, ne, also dass dort auch technische Voraussetzungen geschafft werden, in der Apotheke digital einen Arzt zu sprechen. Und dann kann ich, wenn ich das als Patient möchte, vor Ort auch beraten werden zu entsprechend E-Rezept und Medikation. Wie ist da, gibt's da noch eine, vielleicht auch Timo, aus deiner Sicht, wie ist so die Gematik-Sichtweise auf dieses Steuerungsmechanismus?
Ich kann doch die Plattform bauen, Timo. Baut doch mal eben die Plattform.
Ja, zur Plattform komme ich gleich zu sprechen. Also wie auch vorhin, bevor ich die Gematik-Perspektive einnehme, wir sollten die Patientenperspektive mal einnehmen. Wer hier steuert, ist vollkommen egal. Der Patient sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Der lässt sich nicht steuern, wenn der gesteuert wird. Dann läuft er in die Notaufnahme, weil er die Steuerung nicht kapiert oder so. Ne? Also diesen Worst Case, den es heute schon gibt, muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das System steht und fällt mit der Akzeptanz der Patienten und nicht alle Patienten lassen sich steuern. Und bevor wir auf die Plattform zu sprechen kommen, müssen wir das Thema Primärversorgung erstmal undigital denken, weil viele Menschen in Deutschland sind nicht digital. Die werden das Primärversorgungssystem ganz analog in Anspruch nehmen. Das heißt, sie werden weiter zu einem Hausarzt, der ihnen zugeteilt wird, gehen müssen oder wollen. Und ganz undigital wird es dann auch weiter irgendwie Überweisungen geben und die Überweisungen werden dann auf einmal nicht über die 116, 117 digital oder telefonisch über ein Callcenter eingesteuert, sondern über Stefan, der dann eine Überweisung ausstellt, die dann vielleicht auf der Karte landet und dann vielleicht wie beim E-Rezept ein bisschen digitaler läuft. Also Primärversorgung funktioniert auch so und Steuerung kann auch ökonomisch funktionieren. Also Versicherte könnten auch Wahltarife angeboten bekommen, so wie das im Ausland der Fall ist. Also ein rein Digitaltarif, der dann vielleicht günstiger ist. Also so kann man Patienten ja auch steuern. Einmal nur die Perspektive, dass man Patienten auch anders steuern kann, als immer nur diesen Digital-Only-Weg, den nicht alle Menschen in Deutschland mitgehen, meine Eltern zumindest nicht. Die lassen sich digital gar nicht einsteuern, die werden das analog machen. So, zweiter Punkt zur Plattform. Das Kommentar gerade ist ja total richtig. Digital vor ambulant, in Klammern vor stationär, ist auch so im Koalitionsvertrag schon angelegt. Deswegen reden ja alle gerade über die Plattform. 116, 117 steht schon so im Koalitionsvertrag. Ist gar nicht verwunderlich, warum jetzt alle natürlich Anspruch erheben auf, ich möchte über diese Plattform steuern. Es wird auch gar nicht eine Auswahl getroffen werden müssen auf der oder die ist der richtige Steuerungsakteur, sondern vermutlich wird es einfach verschiedene Eingangskanäle geben. Manche Patienten sehen dann die Patienten-App, die Stefan mir als Hausarzt anbietet als Eingangskanal, und die greift aber auf dasselbe Termin-Backend zu. Also am Ende geht es ja um eine Zentralisierung der Terminangebote im Hintergrund, die aktuell dezentral verteilt sind über privatwirtschaftliche Anbieter und eine 11.6.11.7, die unterschiedliche Backends, deswegen ja unterschiedliche Kalender auch haben. Und dann steht die große Frage im Raum, was ist überhaupt ein Anlass für einen Termin? Also muss ich überhaupt einen Termin haben oder brauche ich den Termin gar nicht, weil ich einfach nur eine Videosprechstunde brauche, eine telefonische AU oder eine komplett digitale AU-Überweisung, Rezeptausstellung. Und ich glaube, der politische Machtkampf ist vorprogrammiert, den wird es geben. Grundsätzlich sollten wir uns aber darauf einigen, den Patienten zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Versorgungsebene zu lotsen. Und da ist es eigentlich egal, ob das die 11.6.11.7 am Telefon macht, digital macht oder die Krankenkasse macht. Entscheidend ist, ob am Ende ein Angebot rauskommt, das dem Patienten nützt. Ich glaube, alle wären in der Lage, Patienten irgendwie ein Frontend anzubieten, das nutzerfreundlich wäre.
Ich glaube auch ganz
interessant. Ich wollte gerade sagen, dir brennt unter den Nägeln. Du willst unbedingt auch was dazu ergänzen.
Ja, der entscheidende Punkt ist ja, genau, ne? Ich verstehe dich, Luisa, und ich verstehe auch alle Anbieter. Ja, und wir haben ja bisher nur irgendwie die Deutschen gesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere. Und jeder möchte jetzt sagen, mein Schüppchen ist das Größte im Sandkasten. Aber der entscheidende Punkt ist ja, lass uns wieder da gucken, wo Timo gerade war, bei den Patientinnen und Patienten. Wenn wir Patientinnen und Patienten erklären, welchen Mehrwert sie haben, egal über welches System sie reinkommen, ob sie nun bei mir in der Praxis stehen und sagen, ich will jetzt, ja, oder ob sie am Telefon sind oder beim Online-Termin buchen, schnurzpiep egal, eigentlich. Der Patient muss als allererstes mal verstehen, warum wir das tun, was wir tun. Ja, einfachste Erklärung ist, damit du überhaupt einen Termin bekommst. So, und dann muss er vielleicht auch Entscheidungen verstehen. Ja, Luisa, du hast ja eben selber gesagt, wenn der Patient versteht, es macht halt eben keinen Sinn, erst einen MRT zu machen und dann einen Arzt zu fragen, ja, um es mal ganz provokativ zu sagen, dann ist es etwas, was der Patient beim spätestens zweiten Mal auch dann akzeptiert. Und dann lässt er sich lenken. Aber da sind wir noch gar nicht. Aktuell wird überall geschrieben, wir kriegen so ein System und demnächst kriegst du gar keinen Termin mehr. Und ich glaube, das ist das Falsche. Wir müssen Patienten und Patienten erklären, und wir machen das im Rahmen von Digitaltrainings, warum wir gewisse Dinge so tun. Und wenn der Patient sich dann in Anführungsstrichen in diese eine Schiene bei uns rein lenken lässt, dann hat er Vorteile dadurch. Und wenn der Patient Vorteile sieht, ich meine, das wissen wir doch von uns selbst, ja? Also ich mache immer das, was für mich am einfachsten ist, Timo, du hast es gesagt, und was mir die meisten Vorteile bringt. Und das ist in der Medizin und in der Lenkung auch nicht anders. So, und deswegen sollten wir Ärztinnen und Ärzte, Fachärzte, Hausärzte oder welche Verbände auch immer, uns da jetzt nicht, sag ich mal, die Köpfe einschlagen, sondern vom Patientenhaus denken. Und dann wird es eigentlich relativ einfach, würde ich behaupten.
Ja, ich würde auch gerne nochmal ergänzen. Jan,
mach du mal zuerst, Luisa, weil ich würde gerne nochmal auf den Punkt dann eingehen, es braucht ja eine Architektur, die eine zentrale Datenhaltung ermöglicht, wirklich überregional freie Termine dann auch zugänglich zu machen, diskriminierungsfrei. Das sind ja alles Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Und da haben wir momentan sehr viele, ja zum Teil auch privatwirtschaftliche Akteure, die Geschäftsmodelle aufgebaut haben da drauf. Also wie geht man denn damit um? Das sind dann ja auch wettbewerbsrechtliche Fragestellungen, die einhergehen. Aber das können wir dann vielleicht gleich nochmal anschließen. Ja. Den Gedanken wollte ich nur schon mal loswerden.
Ja, super, super, Jan. Also Timo, sozusagen zu sagen, eine Sache, die du gerade gesagt hast, die hat mir ein bisschen im Kopf so eine Lawine gerade ausgelöst mit Patienten, lassen sich nicht steuern, die landen dann eh in der Notaufnahme. Also ich gebe dir total recht, dass sich nicht alle Patienten steuern lassen. Und das, was Stefan auch gerade gesagt hat, wenn man Patienten informiert, dann lassen die sich schon steuern. Ja? Also ich glaube, das ist total eng verknüpft mit dieser Gesundheitskompetenz. Und ich glaube auch, dass wir das runterbrechen müssen. Wir müssen runterbrechen, was sind eigentlich die Use Cases, ja? Akutversorgung ist was ganz anderes, als wenn ein chronisch Diabeteskranker einfach zu seinem Regeltermin immer wieder erscheint, bis hin zu eben die digital affin sind. Die können eben vielleicht mit einer Videosprechstunde abgehandelt werden. Und ja, meine Eltern, die rufen auch nicht die 116117 unbedingt von alleine an, außer sie haben so einen Code gekriegt und wollen es doch noch irgendwo einen Facharzttermin bekommen. Dann schaffen die das sogar auch. Und ich glaube, was wir auch machen, gerade im System, und das wird auch ein super wichtiger Punkt für 2026, wir verteilen die Last auf verschiedenen Schultern. Apotheken können auf einmal auch impfen. Es soll kommen, dass Apotheken in gewissen Umständen sogar verschreiben dürfen. Ich glaube, das wird auch im Pflegebereich kommen, dass die Pflegekräfte wieder mehr machen dürfen, als sie jetzt gerade dürfen. Ja, es wurde so ein bisschen zurückgedreht, aber ich glaube, es wird sich eher wieder dahin bewegen, dass Pflegekräfte wieder mehr machen dürfen, was heute eigentlich ein Arzt machen muss, weil es einfach gar nicht mehr anders gehen wird. Also wirklich die Use Cases definieren, dann runterbrechen, braucht man da überhaupt Kassenärzte? Was kann vielleicht sogar in den Privatsektor rutschen? Das wird sich so ergeben, so Markt versus GKV, wird der Kampf entstehen. Aber ich glaube, es wird auch Themen geben und Patientenreisen geben. Das wird nicht über die 116, 117 in Zukunft gehen. Und da wird dann der Privatmarkt halt vielleicht für gewisse Use Cases, Früherkennung, geht ja schon ein bisschen in die Richtung, Prävention, das muss dann vielleicht nicht jede Kasse machen. Das macht man dann vielleicht out of pocket. Will vielleicht auch keiner hören aktuell, aber anders werden wir das ja alles nicht mehr stemmen können in Zukunft.
Also du machst ja gerade den Fokus nochmal auf. Vielen Dank auch dafür, dass wir sozusagen auch das also Primärversorgungssystem jetzt nochmal den Blick richten auf die anderen Akteure. In dem Zusammenhang hat auch Andreas Lenz, der Vorstand BKK Pfalz, sich geäußert. Wir brauchen andere Akteure, einen Mix aus Medizin, Apotheke, Nurse, Digitalprofi, vor allem empathisch in der Kommunikationsebene der Patienten übersetzen. Ne? Also unterstützt auch nochmal das, Stefan, was du gesagt hast. Ne? Also Kommunikation erklären ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um auch die Akzeptanz dafür zu schaffen. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, wer macht das denn? Ja, weil, und wer hat auch die Zeit dafür, das zu tun? Wir haben es gesehen jetzt, fand es eigentlich sehr schön bei der EPA-Einführung, ne? Alle haben gesagt, ja, die EPA, also wenn, wir haben gar kein Mitspracherecht, also wir klären jetzt irgendwie auch nicht so richtig darüber auf, ne? Das sind doch diejenigen, die sagen, die gezahlt haben, die müssen dann auch dafür sorgen, dass entsprechend die Aufklärungskampagnen dazu laufen. Und heute haben wir ja nach wie vor die Situation, dass über die EPA extrem viel Mythen existieren, Unwissenheit, vor allen Dingen auf Patientenseite auch, und die Vorteile nicht klar kommuniziert sind. Ne? Also wie schaffen wir es denn bei diesen Themen, die ja noch viel unmittelbarer für die Patienten sind, das besser zu machen?
Es ist relativ einfach. Wir müssen es machen. Ja, da können wir nicht sagen, so die Krankenkassen müssen wir die EPA aufklären. Das haben wir von Anfang auch nicht getan, bei uns nie, weil ich immer gesagt habe, dieses Dauernde, der andere ist zuständig, ich kann es schon nicht mehr hören. Natürlich bin ich nicht zuständig. Aber ich mache es mir doch viel einfacher, wenn ich, wie Andreas gerade gesagt habe, einen Akteur habe, der es vielleicht möchte. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkläre, pass mal auf, 3 Sätze zur EPA und wir haben es alle einfacher. Und da müssen wir hin. Ja klar, kommen wir da wieder an, wir haben genug zu tun, aber das bringt uns ja nicht weiter. Immer dieses nach hinten denken. Wir müssen nach vorne denken. Wir haben dafür die Diva, sag ich mal, als neues Berufsbild uns überlegt, dass wir gesagt haben, klar, Timo hat es gesagt, nicht alle können digital. Also brauchen wir ein Bindeglied, ich sag mal, zwischen dem, in Anführungsstrichen, Smartphone und dem Menschen, der da sitzt. Wir können nicht von jedem alles verlangen. Und wir brauchen solche neuen Menschen, Akteure, Digitallotsen, nennen sie, wie sie willst, ist ganz egal. Wir brauchen erstmal welche, die wollen. So, und wir haben uns immer gesagt, wir sprechen mit Menschen, wir erklären das. Und je mehr wir mit Patientinnen und Patienten sprechen, ihnen erklären, in welche Richtung wir gehen, umso mehr Akzeptanz haben wir für das, was wir vorhaben. Und da müssen wir noch viel lernen. Entweder muss der Gesetzgeber sich überlegen, ja, ich habe da jetzt einen neuen Beruf für, und jetzt KI war ja heute Morgen auch schon oder eben auch schon mal Thema. Ne? Mhm. Also was wird KI tun? Ich bin mal ganz provokativ, es wird unsere Praxen auf den Kopf stellen. Ganz viele Tätigkeiten, die in meiner Praxis erfolgen müssen, durch von Menschen, wird KI übernehmen. Entweder ich akzeptiere das oder ich akzeptiere das nicht. Ja, Unternehmen wie Steuerberater und Rechtsanwälte sind da weiter als wir. Und da können wir immer mit Datenschutz um die Ecke kommen. Das ist alles schön und gut, ja, aber das lässt sich ja alles abfangen und regeln. Nur es wird sich dort in den nächsten 5 Jahren ganz viel Veränderung zeigen, die den Patienten mitnimmt und die den Patienten auch neue Möglichkeiten bietet. Da müssen wir uns damit konfrontieren lassen, dass ein irgendwie GPT mir erklärt, dass das, was ich gestern mit dem Patienten besprochen habe, natürlich aufgezeichnet wurde in der Videosprechstunde, auch wenn man es nicht darf, ja, also nicht von meiner Seite, sondern beispielsweise von Patientenseite, transkribiert, übersetzt und dann heißt es, guck mal, nach Leitlinie, Stefan, hast du das nicht so gemacht, wie du es gerade machst. Das wird kommen, das ist ja nichts Neues. Also bin ich doch klug, wenn ich mir von vornherein diese Technik selbst ins Haus hole. Da müssen wir hindenken und das wird uns entlasten. Und dann haben wir neue Berufsbilder, die Patientinnen und Patienten dahin führen. Ich glaube da fest dran.
Also ein neues Berufsbild, ne? Also um das zu etablieren, Menschen auszubilden, da reden wir ja über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Aber die Herausforderungen sind ja jetzt. Also die Hütte brennt, die Kosten laufen aus dem Ruder. Also gibt es schnelle Lösungen? Also gibt es eine schnelle Lösung für die Themen, die wir gerade besprechen? Also ist das überhaupt realistisch möglich?
So ein bisschen passiert das doch heute schon, ohne dass wir die neuen Berufsbilder haben. Also dass bestimmte Tätigkeiten delegiert werden und nicht mehr ärztlich erfolgen, sondern MFAs, Pflegekräfte das übernehmen. Das passiert ja heute schon, vor allem bei Chronikerbetreuung. Und das führt im Ausland, sieht man das ja, die mehrheitlich Primärversorgung tätig sind, dass Nurse-Professionals oder Physician Assistants, dass die dazu beitragen, dass Arzt-Patienten-Kontakte, also die echte ärztliche Konsultation sinkt. Also die ist ja bei uns bei 9 Arzt-Patienten-Kontakten pro Jahr, pro Bürger, in anderen Ländern bei 2, 3, 4, 5 und im OECD-Durchschnitt bei 6. Also allein mit dieser Delegation oder Substitution, noch ein härteres Wort, von Leistungen des ärztlichen Kosmoses, könnte man ja auch durchaus die Anzahl der Arzt-Patienten-Kontakte reduzieren. Und dann müssen wir über die Art der Leistungserbringung sprechen. Also welche Art von Leistung, medizinischen Leistung, soll dann Stefan als primär versorgender Arzt erbringen? Also es muss nicht mehr jeder Patient zu ihm kommen, sondern manche können eben, wie gesagt, delegiert werden. Andere können vielleicht sogar digital abgefangen werden. Und dann reden wir über das, was Luisa schon angesprochen hatte, das Thema Eigenverantwortung oder Selbstzahler, Privatmarkt. Also man ist dann in bestimmten Kontexten entweder finanziell gefordert, für seine eigene Gesundheit aufzukommen. Und da tun wir gut daran, wenn wir das nicht Praxisgebühr nennen, sondern das irgendwie fair machen und das irgendwie einkommensorientiert steuern, statt Patienten, die vielleicht vulnerable Gruppen sind, ausschließen. Und vor allem Chroniker verursachen nun mal den Großteil der Kosten im deutschen Gesundheitswesen, und die gut einzusteuern, und da reden wir von vielen, vielen, vielen Millionen Menschen, die an den großen Volkskrankheiten erkrankt sind, mit denen kann man sehr gut beginnen, in so einem primärversorgenden System Steuerung sich zu überlegen. Und die Behandlungspfade liegen im Prinzip alle schon auf dem Tisch. Die haben in den letzten Jahren schon alle irgendwie modelliert. Dazu gab es Innovationsfondsprojekte. Es gab verschiedene Patientenreisen, die existieren in der Onkologie, Diabetologie, Kardiologie. Die jetzt auf dieses Primärversorgungssystem zu legen, ist kein Hexenwerk mehr. Wie gesagt, andere Länder machen das und wir haben es schon vormodelliert.
Aber der größte Hebel ist doch die Verhaltensänderung des Arztes an der Stelle, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich akzeptiere ein Modell eines Physician Assistants. Das ist ja eine organisatorische Veränderung in der Praxis, ne? Zu sagen, ich arbeite kooperativer auch mit anderen Gesundheitsberufen zusammen.
Also ja, das PA-Beispiel ist das schlechteste. Sei mir nicht böse. Sehen jetzt vielleicht andere so. Ich bin Chirurg von Haus aus. Wir haben vor über 10 Jahren schon chirurgisch-technische Assistenten in OPs etabliert, die Wunden zunähen. Mhm. Ärztinnen und Ärzte können das. Wir können delegieren, auch wenn wir das, wie wir es nennen, PA, EFA, darum geht es überhaupt nicht. Ja, wir können delegieren, das tun auch Hausärzte in ihren Praxen jeden Tag mit MFAs. Es ist ja nicht so, dass jeder Patient, der vorne am Tresen steht, von einem Arzt triagiert wird. Das macht eine MFA mit wenig Erfahrung, das ist das Erste, was die MFA in der Praxis lernt, zu triagieren. Und wenn da einer steht und sagt, ich habe Luft, ich habe Herz, dann kriegt dieser Patient, diese Patientin, noch bevor der Arzt überhaupt anfängt zu wissen, dass der Patient da ist, ein EKG geschrieben und guckt im Behandlungszimmer aufs EKG. Dafür brauchst du keinen PA, dafür brauchst du auch niemanden anders. Von daher, das steht und fällt mit dem Vergütungssystem. Das ist unser Problem. Ja, der PA ist nicht vergütet im System. Jetzt kommen so ein paar Verbände an und sagen, ja, wir haben jetzt Vergütungssysteme für den PA, das sind aber wenige Prozent in der hausärztlichen Versorgung. Man braucht einfach mal fair sagen, ja, ob das jetzt Teampraxis nennen oder wie wir es nennen, ja, das ist nicht flächendeckend in Deutschland etabliert. Wir brauchen ein Vergütungssystem, was das, was Timo gesagt hat, berücksichtigt. Das beispielsweise der Patient, der Diabetes mellitus erkrankt ist, der gut eingestellt ist, der einfach nur läuft und seine regelmäßigen Verlaufsbeobachtungen kriegt, dass der eben nicht unbedingt in der Praxis sitzen muss, leibhaftig von mir angefasst werden muss, Ja, und dafür bekomme ich nur mein Geld, indem die Karte auch noch in meinem Lesegerät gesteckt hat. Es muss ein Vergütungssystem her, wo dieser Patient, ja, den ich in Anführungsstrichen digital sehe, wo ich auf die Daten gucke, die mir auch aufbereitet wurden von einer KI, dass ich davon, ich will nicht jammern, auch leben kann. Das ist momentan nicht so. Ich lebe als Arzt nur davon, dass diese Versicherungskarte plattformuliert in diesem Lesegerät gesteckt hat. Ich werde nicht für Qualität bezahlt, so pervers das gerade klingt. Je mehr Karten in meinem Kartenlesegerät gesteckt haben, umso besser ist es für das, was ich auf meinem Konto erlebe. Und da müssen wir hin und dann müssen wir Ärztinnen und Ärzte uns umstellen. Das würden wir, glaube ich, auch tun, wenn wir wüssten, wir würden dafür vergütet. Nur das Vergütungssystem ist schwierig. Und wenn wir jetzt gucken, wie schwer sich der Gesetzgeber mit der GOE tut, dann wissen wir, wie schwer wir es mit dem EBM haben werden.
Ja. Absolut. Also da gab es auch einen Kommentar eben schon dazu, den brauche ich gar nicht mehr einblenden. Hast du mir die nächste Frage vorweggenommen an der Stelle. Und aber seht ihr die Bereitschaft der Selbstverwaltung, dieses, also da ranzugehen an dieses Vergütungsmodell?
Wer von euch möchte, sonst mache ich, aber ich rede gerade schon so viel. Luisa.
Also, es ist eine schwierige Frage, Jan, weil du weißt ja, also wir alle wissen es ja eigentlich, dass die Bereitschaft nicht überall da ist. Und das ist kein böser Wille, ja. Kein Ärzteverband oder keine KV oder KBV sitzt da und sagt, wir wollen das System schlechter machen, wir sperren uns jetzt. Das kommt zwar am Ende oft so rüber, aber im Kern haben die ja einfach, versuchen die einfach irgendwie festzuhalten an dem, was sie wissen. Die denken, dass sie es richtig machen oder sie sind vielleicht einfach schlichtweg überfordert, ich weiß es nicht. Aber es ist ja Fakt, dass nicht alle Stakeholder in eine Richtung arbeiten und dass man sich gegenseitig blockiert und die einen sagen, wir müssen irgendwie Sachen streichen, die anderen sagen, wir müssen irgendwie mehr das eben die Pauschalen erhöhen und mehr ab von den Patienten einholen. Aber es gibt keinen richtigen Konsens und das nervt mich auch manchmal, weil der Konsens besteht auf Bundesebene nicht und auf Bundeslandebene eben auch nicht, weil dann wieder Nordrhein was anderes macht als Bayern oder Baden-Württemberg. Und da haben wir echt ein tief sitzendes strukturelles Problem in Deutschland, dass wir nicht an einem Strang ziehen können. Und auch ich finde die Apotheker, die schlagen sich extrem gut gerade, ja, die sind total offen und dann sind auf einmal wieder die Hausärzte, die meckern, ja, impfen, das ist unsers. Und ich denke mir so, ja, dein Zimmer ist doch eh voll und ja, du kannst auch immer noch impfen, mach's auch gerne, aber ist doch nicht schlimm, wenn die es nicht zu dir schaffen, dann in der Apotheke sich impfen lassen. Oder Testkits, auch wieder eine Riesen, wird sich total echauffiert darüber, dass HPV-Vorsorge zu Hause gemacht wird. Ja, die Frauen, die keinen Gynäkologen haben und eh nie beim Frauenarzt sind, sollen die doch mal ab und zu einen Test zu Hause machen. Also das nervt mich dann auch, dass dann immer gegenseitig sich so sehr blockiert wird, weil man nichts vom Kuchen abgeben will.
Stefan, komm. Jetzt von dir.
Ja, nein, Luisa spricht mir ja aus dem Herzen. Also wir können nicht einerseits uns beschweren, dass die Wartezimmer voll sind, aber geben nichts ab. Ich verstehe natürlich auch, es ist für den Berufsstand und wir müssen in die Zukunft denken und irgendwann braucht man keinen Arzt mehr. Also wir haben doch schon bei Einführung der Videosprechstunde 2017 ja fürchterliche Angst gehabt, dass demnächst Ärztinnen und Ärzte aus Bayern die Patienten in Hamburg versorgen und umgekehrt. Ja, oder wir haben Angst gehabt, dass irgendwelche Unternehmen uns das alles wegnehmen. Und was haben wir jetzt? Also ich mache für meine Patientinnen und Patienten total gerne jeden Tag Videosprechstunden. Die sind auch total froh, dass ich das mache. Und ich habe nicht so viele Patienten, die irgendwo in Berlin wohnen. Die meisten sind meine. Die Patienten wollen kurzfristige Antworten, meinetwegen in der Videosprechstunde. Die wollen mich aber auch mal leibhaftig sehen. Und ich mache mir da diese Sorgen eigentlich gar nicht. Der Patient, der sich meinetwegen jetzt Grippe impfen lässt in der Apotheke, ja, soll er machen, weil er sagt, ja, Grippeimpfung habe ich schon 30 Stück beim Hausarzt gekriegt, dann soll der Apotheker jetzt auch mal eine machen, so sinngemäß. Wenn der Patient eine Frage hat, die er mit einem Arzt besprechen will, dann geht er nicht zum Apotheker, so einfach ist das. Ja? Und deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, wie gesagt, ich mache mir auch keine Sorgen, dass Assistenzpersonal für mich irgendwelche Dinge übernimmt. Ich möchte doch als Arzt arbeiten und nicht Papierkram, Entschuldigung, für irgendwelche Krankenkassen ausfüllen. Und da müssen wir uns auch positionieren. Klar, nochmal, es steht und fällt mit dem Vergütungssystem. Jetzt ist immer das Henne-Ei-Ding, ne? So nach dem Motto, wenn man jetzt sieht, man würde das Vergütungssystem ändern, machen die Ärzte mit, so sinngemäß. Ich glaube, da müssen wir durchaus auch mal in Vorleistung treten und müssen jetzt mal zeigen, wir machen jetzt mal Videosprechstunde beispielsweise. Jetzt ist für mich so das Beispielthema schlechthin. Videosprechstunden werden irgendwie nicht von jedem Arzt angeboten. Und warum? Weil die Ärzte sagen, meine Patienten machen das nicht. Aber ich frage mich immer, warum machen meine Patienten das denn alle dann? Ja, und ich habe jetzt ja auch nicht nur 25-jährige Frauen, die das machen, sondern ich habe ja von 2 Jahre bis 102 Jahre Menschen, die das tun. Und wir müssen da als Ärztinnen uns etwas öffnen. Und jetzt sind wir beim Grundproblem, was du eben gesagt hast. Je älter, umso weniger bist du bereit, dich zu verändern. Das ist unser Problem. Also müssen wir da jetzt einen haben, der uns entweder in den Hintern tritt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ist jetzt nicht so nett und charmant ausformuliert, aber die Ärztinnen und Ärzte müssen gezwungen werden, uns zu verändern. Ich glaube nicht, dass es anders geht. Wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückgucke, verändern nur, wenn wir gezwungen werden.
Und auch da haben wir direkt die Kopplung mit dem Verhütungssystem, was wir eben besprochen haben. Die gleiche Leistung in der Videosprechstunde hat 20, sogar teilweise 30% Abschläge wie die gleiche Leistung in der Praxis. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ein No-Brainer, an das Thema sehr schnell ranzugehen. Und die Statistiken zeigen das ja. Wir haben ja 50% der Praxen in Deutschland, die noch gar nichts digital nutzen, also nicht mal Online-Terminvereinbarungen haben. Ja, also das Klemmbrett auf Papier ist ja nach wie vor der absolute Standard für die Patientenaufnahme. So, und aber wie schaffen wir das? Also wir hatten KZG, dann haben wir gesagt, okay, die Krankenhäuser, die kriegen ihre Patientenportale, brauchen wir jetzt ein ambulantes KZG? Wird das am Ende ein Verhandlungsergebnis sein?
Nee, glaube ich nicht.
Ja, ich glaube es auch nicht. Wir brauchen trotzdem sowas. Ja, das hat ja meine KV auch schon durchaus postuliert. Ich glaube schon, man muss sich irgendwie überlegen, so jede Praxis kriegt jetzt mal, ich sag mal vorsichtig, eine Grundausstattung. Ich nenne das jetzt mal so. So nach dem Motto, ihr kriegt alle eine Videosprechstundenlizenz, ihr kriegt alle eine Online-Terminbuchung. Wäre natürlich zentral geregelt, kann man wieder drüber streiten, wer verdient da dran. Aber ich glaube, sowas muss man tun, weil dann gehen die Argumente uns aus, zu sagen, mache ich nicht. Und aktuell diskutiere ich mit Kollegen, die sich dafür interessieren, immer darum, ja, da muss ich ja ein Freisprechmikrofon kaufen, das kostet 130 Euro. Und wenn ich überlege, ich kriege für eine Videosprechstunde 5 Euro, dann, bis ich das mal amortisiert habe. Solche Diskussionen gibt es, die sind berechtigt. Ich bin bei den Kollegen, die sind berechtigt, weil die Vergütung halt ein Problem ist. Auch wenn wir Ärztinnen und Ärzte zu den obersten Einkommensbezügern binnen der Form, aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen da einen gewissen Anschub bieten, denn wir haben ihn ja auch den Krankenhäusern geboten. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich bin jetzt mal ganz böse, was haben die Krankenhäuser aus diesem Geld gemacht? Also ich sehe keine Kommunikation per Kim mit irgendeinem Krankenhaus. Ich kriege immer noch Briefe ausgedruckt, die vorläufig sind und irgendwie auf einem Drucker, der eine leere Tintenpatrone hatte, ausgedruckt wurden. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. Jetzt werde ich Politiker, würde ich sagen, den Krankenhäusern nochmal viel Geld gegeben, nichts hat sich verändert. Warum sollen wir den Hausärzten Geld geben? Also man muss immer alle Seiten sehen.
Ja, also so beleuchten wir heute ja auch noch einen ganz kleinen Teil. Wir geht ja sehr stark um die ambulante Versorgung. Ich glaube, Krankenhaus füllt nochmal weitere Stunden an der Stelle. Aber Timo, du hast da auch noch eine Meinung und einen Blick drauf.
Ja, wie es Stefan am Ende gerade gesagt hat, weil vielleicht ist auch das KHZG das beste Argument dafür, dass es kein Praxiszukunftsgesetz und eine Anschubfinanzierung braucht, sondern dass das vielleicht ganz anders ins Rollen kommt. Nämlich, also der erste Schritt ist ja statt wir verpassen Vergütung an, ist erstmal Zugang beschränken für Patienten, wird zu einer Last im System führen für Haus- und Primärärzte zukünftig, wird das halt eben für mehr Patientenkontakte sorgen. In Klammern, wenn wir Digitalisierung als alternativ möglichen Zugangsweg etablieren, dann nicht. Also Digitalisierung so ein bisschen als Grundbaustein verstehen für eine Entlastung der Versorgung ist, glaube ich, so angelegt im Koalitionsvertrag und wird auch klappen, denn alle primärversorgenden Länder, die wir um uns herum haben, die denken das sowieso logisch mit zusammen mit. Also die setzen nicht nur nicht ärztliche Professionen und ein und delegieren ärztliche Leistungen oder teilärztliche Leistungen, sondern die haben auch irgendein zentrales Terminbuchungsportal. Und jetzt muss ich auf mein Lieblingsthema zu sprechen kommen, was eigentlich ein Gamechanger ist. Wir sollten nicht zu sehr über Videosprechstunde und synchrone Kommunikation reden, sondern asynchrone Kommunikation. Ja, also wenn Haus- und Primärärzte und auch deren Personal, die Praxisteams, zukünftig mehr Ansturm bekommen, dann können wir das nicht durch mehr Videosprechstunden lösen. Das kostet auch alles viel Zeit. Und dann müssen bestimmte Anliegen, die entweder Anfragen sind, die heute telefonisch reinkommen, A, von einer KI, wie heute schon die Telefonassistenten das machen, oder B, eben asynchron per Chat und Messaging abgefrühstückt werden. Und ich glaube, dass das auch ein No-Brainer ist, weil das auch in den anderen Ländern, die solche zentralen Eingangskanäle haben, die manchmal Digital Front Door genannt werden. Kanada ist ein sehr gutes Beispiel und Schweden und Dänemark, die wurden gerade auch hier im Chat genannt auch. Das sind ganz übliche Kanäle und dann redet man halt nicht mehr über den Arzt- oder Praxis-Patienten-Kontakt, sondern hat man den Zugang zum Gesundheitswesen über eben eine Plattform. Ja, über die haben wir vorhin geredet und da ist dann gar nicht mehr so wichtig, wie heißt die und wer macht die, sondern Deutschland, unser Gesundheitssystem hat oder bietet dann eben einen digitalen Zugang zum Gesundheitssystem, das digital vor ambulant, vor stationär, das wir heute nur im privatwirtschaftlichen Markt haben, dadurch, dass sich manche Ärzte für private Videosprechstundenanbieter, private Terminbuchungsplattformen entscheiden und im staatlichen Kontext mit der 11.6, 11.7 auch ein Angebot wäre, das man zentralisieren und öffnen könnte für diesen privatwirtschaftlichen Markt. Und das passiert im Hintergrund ja auch schon durch die KV Digital. Also ich sehe da durchaus positiv in diese Richtung.
Das Asynchrone, muss man einfach nochmal klar sagen, ist abgebildet in unserem Vergütungssystem. Ja, also wir können Telekonsile mit anderen Fachgruppen machen, das ist abgebildet und dafür werde ich vergütet. Das ist leider auch nicht in allen Köpfen drin. Und von daher, ich glaube, man kann immer auf alles schimpfen, aber das gibt es jetzt schon, man müsste es nutzen.
Da meinst du aber den Austausch mit deinen Berufskolleginnen, nicht im Kontext, also zwischen Praxis und Patient, oder?
Genau, das meine ich und das wäre ja wieder so ein Punkt. Jetzt habe ich den Patienten, ich sitze ja im digitalen Fachhaus- und Gesundheitszentrum und der braucht beispielsweise eine Beurteilung durch einen Neurochirurgen seiner Rückenproblematik. Dann kriegt der Neurochirurg von mir eine entsprechende Nachricht mit entsprechenden Informationen und da braucht der Patient gar nicht zum Neurochirurgen. Das vergessen wir gerade immer bei dem Primärarztsystem. Das ist schon da. Ja, wir können das jetzt schon nutzen.
Gibt nur keine Infrastruktur außer KIM, wo das vernünftig funktioniert. Also KIM ist ja auch nur eine der Datenkabel, ne? An der Stelle. Aber Timo, betreibt denn die Gematik diese Plattform? Oder wer wird das machen? Ist das die KBV? Wer wird der Betreiber dieser Versorgungsplattform, wo die ganzen Termine alle da sind und wo sich Drittanbieter privatwirtschaftlich draufschalten können, in deiner Vision, so wie ich es jetzt verstanden habe?
Ich kann nur die Vermutung äußern, dass es eine interoperable Plattform wird, an die sowohl der privatwirtschaftliche Markt Anschluss findet, als auch andere Player, die sie nicht betreiben, aber dann mit spielen dürfen. Ja. Und solange kein Referentenentwurf da ist, kann ich dazu nicht sagen, wer das betreibt. Da habe ich keine Vorabinformationen.
Die Frage ist doch eher, ist das realistisch, ne? Also ist es überhaupt möglich, eine einzige Plattform zu haben, über die dann alles irgendwie drüber rutscht? Ich glaube fast, cool, aber wird nicht möglich sein. Also es wird dann am Ende ein Zusammenspiel sein zwischen Datenaustausch, Schnittstellenstandards, die ja auch fleißig sozusagen definiert werden und auch ein bisschen Wettbewerb, dass sich gewisse Sachen zusammenfinden werden und manche vielleicht dann auch nicht. Das wird irgendwie die Realität sein, glaube ich.
Ja, hängt vom Reformwillen aus dem BMG schlussendlich am Ende ab und ob man da eine Lösung findet, mit der Selbstverwaltung findet, oder?
Also ich glaube nicht, also es wird nicht von einem auf den anderen Tag eine Plattform geben, die dann alle anderen ablöst. Ne? Das ist ein riesenlanger Change-Prozess. Man kann nicht von heute auf morgen alles, was es heute schon an Terminen, an Ersteinschätzungstools, an Steuerungsoptionen gibt, abschalten. Da nutzen viele Praxen das heute schon in ihrem eigenen Kosmos, das alles irgendwie zu harmonisieren auf eine Plattform. Die Plattform ist am Ende ja auch nur ein Backend. Da können verschiedene Frontend-Systeme sowohl patientenseitig als auch arztseitig über die Praxisverwaltungssysteme oder weitere Anbieter angebunden werden. Aber dass das ein längerer Prozess ist, das miteinander zu verknüpfen, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Das hätten wir gerne alles schneller und wir würden irgendwie auch gerne alle die Plattform selbst betreiben. Aber es ist kein Wunschkonzert. Am Ende machen wir das alles für das deutsche Gesundheitssystem. Und ich glaube schon, dass es ein positiver Einschlag ist, also ein bisschen mehr in Richtung Zentralisierung zu gehen. Denn das, was ich in den letzten Wochen in einzelnen Bundesländern gesehen habe, ist alles ähnlich. Also ähnliche Systeme werden von KVen angeboten. Die Patientenportale schlagen ja auch in dieselbe Stoßrichtung, auch wenn sie noch nicht wirklich genutzt werden. Die Praxis-Patienten-Apps, die es so gibt, über die man chatten, Terminbuch und Rezeptbestellung machen kann, die gehen auch alle in dieselbe Richtung. Also da ein bisschen mehr auf Zentralisierung zu pochen, ist ja gar kein Fehler. Nur weil es lange dauert, erscheint es vielleicht unrealistisch, aber es ist ja nicht der falsche Weg.
Und Timo, du hast ja richtig gesagt, wir haben ja Systeme, wir müssen die noch nutzen. Also ne, es gibt Messenger-Systeme, die auf der gleichen Basis aufbauen und es gibt ja auch große PVS-Hersteller, die verstanden haben, dass man miteinander spricht, also dass man nicht nur mit dem eigenen Ökosystem spricht, sondern auch mit fremden Systemen. Das ist das Thema Interoperabilität, das wird bei den Terminbuchungsportalen auch so sein. Und der eine Patient möchte gerne über X buchen, der andere über Y und der nächste über Z. Dass aber nachher die Kanalisierung zu mir als im KV-Arzt tätiger Arzt vielleicht über eine KBV laufen muss, logischerweise, weil da definierte Schnittstellen sind, da spricht ja auch gar nichts dagegen. Und das kann man ja auch technisch so lösen, dass es auch gerecht genug ist. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich verstehe natürlich, dass ich Anbieter Sorgen machen, wer ist der Erste, der ja drin ist. Ja, jetzt können wir über einen großen Anbieter sprechen, der mit ganz viel Geld, ganz viel Terminbuchungen in Deutschland anbietet. Ja, aber der muss sich dann genauso anpassen. Und ich glaube, das ist der Vorteil für Patientinnen und Patienten. Der Patient muss am Endeffekt wissen, egal über wen ich buche, die Termine, die zur Verfügung stehen, melde ich jetzt, wenn ich mich als Praxis jetzt einfach hier sehe, ich melde nach oben, ich habe Termine dann und dann frei und die werden zu mir runtergebucht. Und ich glaube, nur so muss man es denken, weil dann ist das Ganze auch fair.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, ihr Lieben. Aber man sieht also, glaube ich, dass es eine extrem komplexe Diskussion ist und Gemengelage. Das war uns ja allen auch klar. Also ich hoffe, dass für alle, die zugehört haben, eine gewisse Einordnung dabei ist und vielleicht auch, also zumindest geht es mir so, also konkreteres Gefühl habe für ein Zielbild, ja, auf das man gegebenenfalls hinsteuern kann. Aber nochmal zum Abschluss von jedem von euch. Thesen für 26. Also was wird kommen? Was wird auf jeden Fall wieder in der Ankündigungswelle stecken bleiben und nicht passieren? Wie blickt ihr drauf, Luisa?
Also ich glaube, was unbedingt kommen muss dieses Jahr, unabhängig wie jetzt genau das Primärarzt- oder Primärversorgungssystem einsteuert, es muss sich auf mehr Schultern verteilen. Wir müssen uns davon lösen, dass nur Ärzte Sachen machen dürfen. Wir brauchen Apotheker an der Front, wir brauchen Pfleger an der Front. Vielleicht ist es sogar auch manchmal das ChatGPT, was dann ein Problem löst, aber wir müssen auf mehr Schultern verteilen und wir müssen Medizin irgendwie öffnen.
Stefan, wie siehst du das?
Wir können es nur gemeinsam schaffen. Das schließt einmal daran an, was du gesagt hast, Luisa, aber auch Verbände, KVen, KBVen, Gematik, alle diese Player, die irgendwie dabei sind, haben sich ja schon eigentlich zusammengeschlossen. Und jetzt gilt es eigentlich, dass wir Ärztinnen und Ärzte verstehen, dass es so nicht weitergeht, sondern dass wir uns lenken lassen müssen oder beziehungsweise Patienten lenken und wir uns da anfügen. Ich glaube, das ist ein Thema.
Timo, wie ist dein Blick auf 26?
Ja, wir haben, glaube ich, heute über 50% der Zeit über das Kernelement Digitalisierung im Primärversorgungssystem gesprochen. Und ich glaube, es gibt so einen leichten Ausblick, dass uns das dieses Jahr am meisten beschäftigen wird in dieser ganzen Debatte rund um das Primärversorgungssystem. Und ich glaube auch, dass es unabdingbar ist, dass wir da einfach auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Bin auch zuversichtlich, dass das in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren klappen wird und dass wir uns da nicht so schwer tun werden wie bei den letzten Jahren in der Krankenhausreform oder ähnliches. Ich glaube, dass es da einfacher ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden und freue mich drauf.
Ja, also vielen Dank für euren Ausblick. Also ich gehe auf jeden Fall deutlich optimistischer raus aus dem Termin, als ich reingegangen bin, in Anbetracht der Vielzahl der Themen, die gerade parallel passieren. Und ich persönlich nehme für mich mit, wir haben sozusagen, also Erkenntnisproblem hatten wir noch nie. Wir hatten ein Umsetzungsproblem. Es gibt jetzt aber durchaus einen Fahrplan und auch war auch ein konkretes Konzept, wie das Zusammenspiel der einzelnen Elemente funktionieren kann. Ich glaube, jeder muss von seinem Ego ein Stück weit zurücktreten. Das ist auch deutlich geworden. Ja, alle müssen aufeinander zugehen. Und wir müssen Vergütung konsequent mitdenken. Also Technologie alleine wird die Themen nicht lösen, sondern die Vergütungslogik muss analog dazu genauso schnell angepasst werden. Darüber schaffen wir entsprechende Anreize. dann auch digitale Lösungen, die ja da sind, auch schneller in die Praxis zu bringen. Hier kam auch gerade noch der Kommentar, ne, weniger mit Malus-Systemen, sondern eher mit Anreizsystemen zu arbeiten. Also insofern sage ich vielen, vielen Dank für die tolle Diskussion, auch an alle, die sich hier über LinkedIn beteiligt haben. Wahnsinnig viele Kommentare, wir konnten jetzt gar nicht alle mit aufgreifen. Wir alle stehen euch im Nachgang über LinkedIn auch natürlich noch zur Verfügung. Und ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir in der Runde miteinander gesprochen haben. Und ja, vielen Dank an alle und bleibt gesund und bis bald.
Danke euch.
Macht's gut. Danke, ciao.